jetzt, oder ja, seit diesem Jahr 14 Jahre bei unseren Rangern dabei und war auch schon auf fast so vielen Camps. Und da ist letztes Jahr eine Sache passiert, die mich, dazu bewegt hat, mal mich um dieses Thema unser Bestes zu geben, zu drehen. Und zwar war das so, dass wir letztes Jahr aufs Camp gefahren sind, wie immer. Ellen und ich, wir haben 6 Mädels, die mit uns mitkamen. Und es ist so, wir bauen ja immer alles selber. Holz, Schnur, Kochstelle, Essplatz, Zelt aufbauen, alles klar. Und als ich noch als kleiner Kundschafter auf dem Camp war, da hatten wir mal, also die Essplätze, das ist echt immer für mich das Stressigste aufzubauen, weil Essen ist ja total wichtig, gerade auf einem Camp, wenn man wenig Schlaf hat. Und wenn man dann da sitzt und die Beine berühren den Boden nicht oder die Knie hängen auf den Boden oder wie auch immer, ist das keine feine Sache. Und ich hatte auch schon Camps, wo wir gar keinen Tisch hatten. So, also ist echt mega viel Arbeit. Und letztes Jahr haben Ellen und ich gesagt, dieses Jahr machen wir alles perfekt. Dieses Jahr planen wir schon im Voraus exakt, wie wir das überhaupt aufbauen werden. Wir teilen unsere Mädels ein, wer baut was. Und dieses Jahr wird alles super. Und dann kam der Tag der Tage, unser Camp hat angefangen. Keine Ahnung, waren es 30 Grad oder nicht. Es war auf jeden Fall ein bisschen zu heiß. Und wir haben aber völlig motiviert angefangen, unser Zeugs aufzubauen. Und nach 2-3 Stunden hat man Hunger, man schwitzt. Die Kids fangen vielleicht an, sich zu streiten oder was weiß ich, einer klopft sich auf den Finger und was weiß ich, die Hände fangen an, weh zu tun. Und dann ist die Motivation, die man Monate vorher hatte, ganz, ganz schnell vergessen. Und so ging es uns auch dieses Jahr, dass wir irgendwann da standen, die Hälfte war aufgebaut und man denkt eigentlich, oh, ich will mich eigentlich nur noch hinlegen und habe keine Lust mehr. Und dann war das so, wir hatten unseren Essplatz aufgebaut und da mussten Sonnensegel drüber, gerade wenn es 30 Grad hat, dass man nicht ständig in der Sonne hockt. Und dazu haben wir 2 Dreibeine, eine Querstange reingelegt und dann habe ich noch gedacht, ha ja, die Querstange, die liegt da ja so perfekt drinnen, muss man die überhaupt festbinden? Und Ellen hat dann gemeint, ja, natürlich bindet man die fest. Also gut, man steigt auf dieses Teil, das man gerade selber gebaut hat oder noch die Kinder dran rumgebunden haben, es hält einen aus. Und dann kam ich nicht wirklich hoch und habe auch ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf gehabt, dass ich mein Bestes eigentlich geben sollte, sondern ich wollte es schnell hinter mich bringen. Man sieht ja in der Position auch noch die Schweißflecken am T-Shirt. Und dann habe ich dieses Teil einfach nur umwickelt, fertig. Es stand, es muss ja nur eine Woche halten, ne? Und dann kannst du mal das Bild einblenden, beziehungsweise die 2 Bilder. Dann kam dieses hier, ein fetter Sturm. Und das war wirklich, war es am ersten Tag nach dem Aufbau, ne? Also am zweiten Tag. Alles klar, dieser Sturm rollt rein. Wir haben das schon gesehen und haben gedacht, oh weia. Also gut, was macht man? Wir haben alle unsere Kinder geschnappt und evakuiert. Kam übrigens 3-mal vor im Camp letztes Jahr. Und man spannt nochmal die Zelte ab, ne? Alles klar. Wir sind dann in eine Scheune verbracht worden, bis dieser Sturm vorbei war. Und als wir dann zurückgingen auf unseren Platz, da stand alles, bis auf diese eine Stange, die ich davor nicht mit meinem Besten befestigt hatte, sondern mehr schlecht als recht, was mir eine Lehre war. Genau, kann ich es auch wieder raushauen, danke. Ja, und dann habe ich mir gedacht, die Vorsätze waren jetzt schön und gut, habe die meisten umgesetzt und gerade in dem Punkt, wo man dann schwach wurde, wo dann die Lust nachgelassen hat, da ist dieses Teil dann zusammengehauen worden. Und das hat mich dann dazu bewegt, dass ich mir mal Gedanken mache, in was für Situationen wir denn unser Bestes geben können. Gerade wenn man mit Kindern so eine Andacht macht, da sind ja Beispiele immer ganz nützlich. Und dann habe ich eben gesagt, man kann zum Beispiel bei den Hausaufgaben sein Bestes geben oder in der Schule oder beim Abtrocknen. Das waren so die Beispiele, die ich gesagt habe. Ja, man kann auch schlecht abtrocknen, man kann auch seine Hausaufgaben 0815 machen und dann kommt am Ende halt nicht so viel dabei raus, also in den meisten Fällen. Und habe mir dann aber danach gedacht, ich habe irgendwie Gott da ganz rausgelassen, habe mich dann gerechtfertigt und habe gesagt, Gott, unser Bestes, Gott habe ich ja schon mein Bestes gegeben. Der hat ja schon mein Leben. Das ist ja, mehr geht ja nicht, ne? Und das hat mich aber, dieser Gedanke hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen, dass ich dachte, wow, das bin ich total übergangen. Und stimmt es überhaupt, dass wenn ich Gott einmal mein Leben gebe, dass ich es dann abhaken kann und sagen kann, so, Gott hat mein Bestes, Mission fertig. Und da habe ich dann nachgesucht in der Bibel, Geschichten, wie das denn so ist mit Gott, und angefangen im Alten Testament, gestoßen auf eine Geschichte, die mich schon als Teenager, als ich es zum allerersten Mal gehört habe, mega berührt hat, oder wo ich nichts mit anfangen konnte, ist in Jesaja 58 ganz kurz zusammengefasst. Die Leute haben gefastet, haben sich Säcke angezogen, Asche ins Gesicht geschmiert und haben wirklich tagelang zu Gott gerufen und geschrien. Und Gott sagt ganz klar zu denen, wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Und oder ein anderes Beispiel, diese Stelle in Amos, wo Gott sagt, ich kann eure Lieder eigentlich gar nicht mehr hören und eure Opfer will ich auch nicht annehmen. Und das ist sowas, womit man, vor allem ich, jung nichts anfangen konnte und was man nicht hören will, was wir ja heute auch nicht mehr hören müssen. Aber dann kam so dieser Gedanke, ja, Gott ist ja immer noch der Gleiche und verdient immer noch in allen Liedern, in allen Opfern, die wir bringen, trotzdem unser Bestes. Und genau, da können wir uns mal anschauen, wenn das klappt, Maleachi 1, Vers 6 bis 14, das würde ich nämlich ganz gern vorlesen. Beziehungsweise vielleicht, solange ihr das sucht, noch eine kleine Geschichte. Unser Bestes geben sieht ja auch bei jedem anders aus. Ich habe letzte Woche beim Tag der offenen Tür in Mundorkingen mein Bestes gegeben. Und zwar waren wir in meiner alten Schule, wir waren mit ein paar Leuten dort und in der Physikunterrichtsklasse, was weiß ich, konnte man seine Leistung ausrechnen. Die haben deinen Arm abgemessen und du hast eine Hantel mit einem bestimmten Gewicht gekriegt und musstest 30 Sekunden lang so schnell du kannst, also mit deinem Besten pumpen. Und dann haben die Schüler eben die Leistung ausgerechnet und das habe ich gemacht und ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Und das Ergebnis am Ende war unter dem Durchschnitt. Und das ist auch eine Sache, nicht jeder hat die gleichen Talente von Gott gekriegt und manchen Leuten fällt es leicht, 10.000 Euro irgendwann mal zu spenden, weil sie es haben, und für manche erreichen das nicht oder können das gar nicht. Und so ist das auch eine Sache, wo sich jeder prüfen muss, was ist mein Bestes an Zeit, was ich Gott geben kann, was ist mein Bestes an Geld, was ich Gott geben kann. Genau. Habt ihr es? Super. Okay, also ab Vers 6. Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Diener seinen Herrn. Ihr nennt mich euren Vater, aber ihr ehrt mich nicht. Ihr nennt mich euren Herrn, aber ihr gehorcht mir nicht. Das hat der Herr, der Herrscher der Welt, zu euch Priestern gesagt, weil ihr ihm seine Ehre nehmt und ihn verächtlich behandelt. Aber ihr entgegnet dem Herrn, womit haben wir dich denn verächtlich behandelt? Darauf antwortet er, ihr habt auf meinem Altar unreine Gaben dargebracht und da fragt ihr noch, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, beim Tisch des Herrn kommt es nicht so darauf an, so macht ihr mich verächtlich. Ihr bringt mir als Opfer ein blindes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Ihr bringt mir ein lahmes oder krankes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Versucht das doch einmal bei einem Statthalter. Meint ihr, dass ihr damit seine Gunst gewinnen könnt, sagt der Herr, der Herrscher der Welt? Und nun kommt ihr mit so etwas zu Gott und bittet ihn, dass er uns seine Gnade erweist. So unsinnig handelt ihr. Bildet ihr euch ein, dass der Herrscher der Welt sich das gefallen lässt? Wenn doch nur jemand die Zugänge zu meinem Tempel verschließen würde, damit ihr nicht solche sinnlosen Opfer auf meinem Altar darbringt, Ich kann euch nicht ausstehen, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Ich nehme von euch keine Opfer an. Auf der ganzen Erde, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dort, wo sie niedersinkt, wird mein Name unter den Völkern geehrt. An unzähligen Orten werden mir würdige Opfergaben dargebracht. Ja, mein Name steht in Ehren unter den Völkern, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Ihr aber nehmt mir meine Ehre und ihr sagt, den Tisch des Herrn kann man ruhig verunreinigen. Da kommt es nicht so darauf an, was als Gabe darauf gelegt wird. Und dann stöhnt ihr noch über euren Dienst. Damit reizt ihr mich zum Zorn, mich, den Herrscher der Welt. Außer den lahmen und kranken Tieren lasst ihr auch noch gestohlene Tiere zum Opfer zu. Und das soll ich von euch annehmen, ich, der Herr? Wer ein Gelübde ablegt und mir ein vollwertiges männliches Tier aus seiner Herde verspricht, mich aber hinterher darum betrügt und mir ein minderwertiges opfert, den trifft mein Fluch, denn ich bin der höchste König und alle Völker ehren meinen Namen. Das sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Auf diese Stelle bin ich gestoßen, also nach meiner Andacht im Januar, als ich ja ein bisschen mehr nachgesucht habe. Und ich habe erstmal zum zeitlichen Hintergrund, was ich richtig interessant fand, ist, dass die Leute damals eigentlich in so einer Zeit gelebt haben wie wir heute. Maleachi ist ja das letzte Buch im Alten Testament. Und damals wurde auch schon von Generation zu Generation den Leuten gesagt, der Messias kommt, der Messias kommt. Und wir hören das ja auch immer mal wieder, Jesus kommt wieder. Und bei mir war das so, als ich das zum allerersten Mal gehört habe, dass Jesus wiederkommt, dann liegt man abends mit Herzklopfen im Bett, nachdem man das zum allerersten Mal gehört hat und denkt, wache ich morgen überhaupt nochmal auf? Passiert es heute Nacht? Und man bekennt nochmal alle Sünden. Und mit den Jahren hört man das doch immer mal wieder. Und ich denke, dass es den Leuten damals genauso ging, der Messias kommt. Und das wird schon seit 400 Jahren gesagt. Und die mussten sich ja noch an diese strengen Regeln halten. Dabei Jesus war ja noch nicht da und mussten opfern und durften nicht eben in dieser Gnade leben, wie wir es heute dürfen. Aber ich denke, man kann sich trotzdem viel für einen selber rausziehen aus der Geschichte. Und die Priester haben ja geopfert. Die haben ja geopfert, aber eben nicht ihr Bestes, sondern die Lahmen und die kranken Tiere und die Blinden. Und das ist einfach eine Sache, die Gott nicht gefällt. Und ich bin mir auch sicher, dass es Gott heute auch noch nicht gefällt, obwohl wir jetzt die Vergebung von Jesus annehmen dürfen und obwohl wir Zugang haben, verdient Gott trotzdem noch unser Bestes in allem, was wir in ihm opfern, ob das unsere Geld oder unsere Zeit ist oder was auch immer, in welchem Dienst auch immer wir stehen. Und wenn wir mal denken, was Gott uns gegeben hat, das war sein Bestes, Jesus. Der hat nicht gesagt, da habe ich noch so einen Engel hier rumspringen, der ist sowieso blind und fliegen kann er auch nicht, den schicke ich mal auf die Erde, sondern wirklich das Einzige, was ihm überhaupt wichtig war. Und wenn man das als im Hinterkopf hat, dieses Bewusstsein, dann will man gar nichts geben, zurückgeben als das Allerbeste. Und oft geht es einem ja so, wenn man mal als Beispiel nimmt, was wir ihm geben finanziell, dann kommt unser Lohn im besten Fall und dann weiß ich, okay, ich muss meine Miete bezahlen, ich muss nächsten Monat meine Autoversicherung bezahlen, also ich nicht, aber manche. Ich muss essen, muss ich ja auch noch, von irgendwas muss man ja leben, Klamotten brauche ich und dann, was bleibt am Ende übrig? Und ich denke, dass das bei den Priestern damals vielleicht so war, die haben gesehen, hey, wir haben gute Schafe, wir haben gute Lämmer, aber hier habe ich noch eins mit nur drei Beinen, das warum soll ich nicht das opfern? Mit dem fange ich ja sowieso nichts an. Und so ist es dann, dass wir vielleicht mal gucken, was habe ich noch übrig und gebe Gott dann meine Reste. Und Gott sagt da zu den Leuten, lieber hätte ich, dass man euren Tempel zuschließt, damit ihr mir sowas gar nicht bringt. ist eine ganz schön krasse Aussage. Und was eben in diesem Vers 11 drin stand, warum Gott da so ist. Er ist nicht darauf angewiesen, dass ich aufstehe und hierher komme. Das haut ihn überhaupt nicht aus dem Häuschen, dass er denkt, wow, du bist heute Morgen aufgestanden und hierher gefahren. Alles super. Und er sagt nämlich, in Ost und West wird mein Name verehrt und auf der ganzen Welt bringen mir Menschen Opfergaben, die mir gefallen. Er braucht eigentlich überhaupt nichts von uns. Er will unser Bestes und er will, dass wir ihm unser Leben geben. Aber wenn wir es nicht machen, überall auf der ganzen Welt gibt es Leute, die es machen. Und wenn wir in der heutigen Zeit an unsere Geschwister im Mittleren Osten denken, an die Christen in China, was die teilweise auf sich nehmen, nur um sich überhaupt zu treffen, nur um überhaupt Bibel zu lesen. Und wir hocken oft hier und sagen, Gott kann ja froh sein, dass ich bei dem Lied mitsinge, weil das finde ich total doof oder eigentlich ist hier auch viel zu kalt oder so eben diese Unterschiede, wie, ja, was Gott verdient und was wir manchmal für Ansprüche haben. Genau. Und am Freitag in der Jugend haben wir schon uns über dieses Thema unterhalten. Da hat der Jonathan gesagt, treffend gesagt, dass sich solche Geschichten eigentlich schon Anfang an durch die Bibel ziehen. Nicht nur in Jesaja und in Amos, wo Gott gesagt hat, ich höre euch nicht. Schon ganz am Anfang bei Kain und Abel gab es ein Opfer, das Gott annimmt und ein Opfer, das er nicht annimmt. Und ich denke mal, Kain, der da sein Getreide und sein Obst angebaut hat, ist schon eine mega aufwendige Arbeit. Man muss da ja wirklich Zeit investieren und gießen und was weiß ich nicht alles. Und er bringt es auf den Altar und verbrennt es und Gott sagt, keine Ahnung, ich will lieber Fleisch, ich nehme Abels Opfer an, aber deins nicht. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist, oder beziehungsweise worauf ich da gestoßen bin, ist, warum gibt uns Gott solche Gebote? Warum ist Gott so, dass er Dinge auf eine bestimmte Art und Weise haben will? Ich denke, dass es so ist, dass er wirklich sagt, wenn ihr mir gebt, dann will ich's auf diese und diese Art und verdiene in allem eigentlich Exzellenz. Und das war so meine Vorbereitungszeit. Und dann bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen, wo ich dachte, okay, jetzt kann ich das eigentlich alles wieder wegstreichen, weil das stimmt ja doch nicht, stimmt ja nicht mehr. Und zwar ist es der Brief, der an die Gemeinde in Ephesus geschrieben wurde, was in der Offenbarung steht im zweiten Kapitel. Und zwar war die Gemeinde in Ephesus so eine Gemeinde, die haben ihr Bestes gegeben. Und die sind verfolgt worden, sind standhaft geblieben. Die haben falsche Prediger gehabt unter sich, haben dies immer entlarvt und gesagt, wir wollen keine falsche Lehre hören. Und haben hart gearbeitet. Ich weiß nicht, kannst du es mal an die Wand werfen? Offenbarung 2. Weiter. Wo es drin steht, ich weiß von all dem Guten, das ihr tut. Und ich weiß von eurem Einsatz und eurer Ausdauer. Von eurem Einsatz. Ihr duldet niemand unter euch, der Böses tut. Und die Leute, die sich als Apostel ausgeben, aber keine sind, habt ihr geprüft und als Lügner entlarvt. Und von eurer Ausdauer um meinetwillen habt ihr gelitten und doch nicht aufgegeben. Wo ich denke, okay, die geben ihr Bestes. Und dann kommt aber die Kehrtwende im nächsten Vers. Aber etwas habe ich an euch auszusetzen. Eure Liebe ist nicht mehr so wie am Anfang. Bedenkt, von welcher Höhe ihr herabgestürzt seid. Kehrt um und handelt wieder so wie zu Beginn. Wenn ihr euch nicht ändert, werde ich zu euch kommen und euren Leuchter von seinem Platz stoßen. Wo einfach klar wird, du kannst dein Bestes geben, du kannst alle Irrlehren kennen und entlarven, du kannst in Verfolgung leben und treu bleiben und zu Gott stehen. Aber wenn dir das fehlt, deine Liebe, dann bringt all die harte Arbeit nichts. Und das hat mich eigentlich ganz, ganz schön tief getroffen, was, ja, was eigentlich so wichtig ist, dass wir, weil wir so oft versuchen, in allen Dingen unser Bestes zu geben und so oft geht es um die Leistung und habe ich diesen Monat alles gegeben und habe ich genügend Zeit mit Gott verbracht und im Endeffekt sagt Gott, das ist ja alles schön und er lobt es ja auch an der Gemeinde, aber er wünscht sich halt nichts mehr, als dass man zurückkehrt zu dieser ersten Liebe, zu diesen Dingen, die man am Anfang für ihn gemacht hat. Ich glaube nämlich, dass sobald wir wieder so verliebt sind, wie ganz am Anfang, als wir uns bekehrt haben, dann wollen wir ja sowieso nichts anderes, als Gott unser Bestes zu geben in allen Dingen. Und um diese Sache mit diesem Bestes geben und unsere ersten Liebe zu schließen, schauen wir uns nochmal in Maleachi im dritten Kapitel einen Vers an. Und zwar fordert Gott die Leute raus, die Priester. Dazu sagt der Herr, der Herrscher der Welt, gebt Acht. Vers 10, sorry. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Und zwar will Gott selbst, weil er will, dass wir unser Bestes geben, selbst das zu unserem Besten. Er sagt nämlich, wenn ihr euer Bestes gebt, diese 10%, stellt mich doch auf die Probe, ob ich dann nicht die Himmelsschleusen öffne und euch mit meinem Segen überschütte. Und ja, genauso wie damals, weil man sich ja immer fragt, gebe ich mein Bestes oder nicht. Petrus und Jesus hatten ein Gespräch in Markus, wo Jesus zu einem reichen Mann spricht und dann sagt, Petrus hört das alles und sagt dann zu Jesus, aber wie ist es denn mit uns? Wir haben dir doch schon alles gegeben. Wir Jünger, wir haben kein zweites Hemd dabei, wir haben unsere Familien verlassen. Eigentlich hast du ja schon alles. So wie es mir am Anfang ging, Gott, ich habe dir ja schon mein Leben gegeben. Was soll ich denn noch machen? Viel ist da nicht mehr. Und Jesus antwortet dem Petrus, so ähnlich wie damals bei Maleachi, er sagt, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, Eltern, Kinder oder Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft weiterzusagen, wird schon hier alles hundertfach zurückerhalten. Außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben, wo wir einfach sehen dürfen, ich bin nie der Geber, es ist immer Gott der Geber, egal was ich mache, es kommt sowieso nie von mir. Und so dieses Bild, was ich eigentlich ganz interessant finde, dass es nie darum gehen wird, wow, der Michael, der hat so viel gegeben, sondern dass es eigentlich anders ist, dass wir sagen, Gott, du hast dem Michael so viel gegeben, dass in allem nicht wir geben, sondern sowieso Gott gibt und das Beste obendrauf ist, dass wenn wir dann geben, was er uns gegeben hat, dann werden wir auch noch gesegnet und das, was ja das ultimative Ziel ist, wo Jesus sagt, und in der zukünftigen Welt kriegen wir dann auch noch das ewige Leben. Genau. Und vor 2 Wochen, als der Peter Heck hier gepredigt hat, es war so eine Aussage, die mich eigentlich ganz tief getroffen hat und ich habe es auch am Freitag in der Jugend schon gesagt, wo er gesagt hat, als es dann endlich Klick gemacht hat bei ihm, und er gemerkt hat, wie viele Jahre er lau verschwendet hat. Was für ein Segen das ist, wenn wir das wirklich verstehen und umsetzen können, dass, Ja, dass wir erstmal sehen, Gott hat uns sein Bestes gegeben mit Jesus und alles, was wir haben, ist sowieso von ihm. Und wenn wir ihm dann noch davon was zurückgeben, unser Bestes, dann werden wir auch noch gesegnet und am Ende im ewigen Leben. Das hat mich ja die letzten Wochen so bewegt und ich hoffe, dass ich das gut weitergeben konnte. Das war's.
Vielen Dank, Jenny.